Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen in Hanau empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland.
Trauer und Entsetzen, das ist der Tenor heute in der Erklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, aber auch in den vielen anderen Wortmeldungen nach dem Mordanschlag in Hanau. Aber nicht nur Außenminister Heiko Maas sagt, es darf nicht bei Trauer und bei Entsetzen bleiben.
Es bedarf jetzt einer entschlossenen Antwort, einer Antwort des Staates, die kompromisslos sein muss gegenüber denjenigen, die in diesem Land rechten Terror verbreiten, aber auch einer Antwort unserer Gesellschaft, die genauso kompromisslos und entschlossen ist und den Rechtsextremen in Deutschland deutlich macht, das ist nicht euer Land, sondern das ist unser Land.
Ein Bekennerschreiben und Videos des mutmaßlichen Täters liefern Hinweise auf eine rechtsextreme und rassistische Tat des 43-Jährigen. Darüber spreche ich mit Jan Rathje von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und unseren USA-Korrespondenten Thilo Köstler hole ich um 7 Uhr morgens im Bundesstaat Nevada aus dem Bett, wo der frühere Bürgermeister von New York und Milliardär Michael Bloomberg die Vorwahlen der Demokraten aufmischen wollte, aber dabei ordentlich Prügel von den anderen Kandidaten und Kandidaten bezogen hat. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem 20. Februar. Ich bin Jasper Barenberg.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Auch das hat Angela Merkel heute gesagt und die Morde in Hanau in eine Reihe mit den rechtsextremen NSU-Morden gestellt, mit dem Mord an den Politiker Walter Lübcke, mit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, das sind die Themen des Politikwissenschaftlers Jan Rathje von der Amadeo-Antonio-Stiftung und auch die Verschwörungsideologien, die dabei so oft eine Rolle spielen. Am Telefon hat er dann erzählt, welches Bild sich vor allem durch das Bekennerschreiben und die Videos des mutmaßlichen Täters ergibt.
Was wir bei dem mutmaßlichen Attentäter von Hanau sehen können, wenn wir seine Dokumente, Selbstzeugnisse analysieren, ist zum einen, dass daraus ein rechtsextremes Weltbild, das zutiefst rassistisch ist, sich abzeichnet und das maßgeblich geprägt ist von einer Verschwörungsvorstellung, zum einen, dass im Sinne des Mythos des großen Austauschs, also dass ein vermeintlicher Austausch der weißen Bevölkerung in der Welt vorgenommen werden würde und dass eine geheime Organisation im Hintergrund für alles Böse in der Welt zur Verantwortung zu ziehen sei und dass diese Organisation den Täter überwachen würde seit seiner Geburt.
Wie fügt sich das in den Rahmen anderer rechtsextremistischer Straftaten oder Taten und Täter?
Was sich sagen lässt, ist, dass die Grunderzählung des großen Austauschs ja recht weit verbreitet ist und nicht nur durch den Attentäter von Pittsburgh oder auch von Christchurch propagiert worden sind und da als Rechtfertigung für terroristische Aktionen dann genutzt worden sind. Was sich auch wieder zeigt, ist, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand es so ist, dass der Attentäter von Hanau nicht Teil, sagen wir mal, klassisch organisierter rechtsextremer Strukturen gewesen ist, sondern sich wie auch die Attentäter des letzten Jahres oder auch seit 2018 eher in einem Netzwerk rechtsextremer Einstellungen im Online-Bereich radikalisiert zu haben scheint.
Mit anderen Worten, er ist so eine Art, nach dem, was wir jetzt wissen, wohlgemerkt, ist so eine Art Eigenbrödler, Einzelgänger?
Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand sieht es so aus. Man darf allerdings nicht unterschätzen, und da sind noch weitere Informationen notwendig, in welchen sozialen Netzwerken er wie interagiert hat. Man weiß, dass der Täter einen YouTube-Kanal betrieben hat, auf dem auch Interaktionen stattgefunden haben. Man muss nämlich auch immer ins Auge fassen, dass YouTube nicht bloß eine Videoplattform ist, sondern auch ein soziales Netzwerk, in dem sich Menschen über Kommentare dann miteinander vernetzen und austauschen etc. Und über weitere Accounts ist bisher auch noch nichts bekannt. Er existiert aber auch nicht im luftleeren Raum, auch wenn er diese Tat im Zweifelsfall alleine durchgeführt hat. Seine Motivation hat er sicherlich aus einer breiteren Online-Community gezogen und da bedarf es eben nicht eines Parteiausweises oder eines Mitgliedsausweises, sondern einfach nur die lockere, lose Assoziation zu diesem rechtsextremen Netzwerk.
Diese lockere Assoziation, wie Sie das nennen, dieses lose Netzwerk, also eingebunden sein in eine Netzwelt, aber gleichzeitig vor sich hin selber lebend und keinen direkten Kontakt haben zu anderen Tätern. Ist das ein ganz typisches Phänomen der letzten Jahre?
Ich wäre mal vorsichtig, auch gerade bei dem aktuellen Erkenntnisstand, ob man sagen kann, dass er komplett für sich alleine gelebt hat. Denn dieser Mensch ist einer Arbeit nachgegangen, hatte Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen derzeit nicht, wie groß sein Freundes- und Bekanntenkreis gewesen ist, mit Sicherheit. Von daher ist das schwierig einzuschätzen. Aber was beschrieben wird innerhalb dieses Dokuments ist auch, dass er eine sexuelle Frustration beschreibt, keine Intimpartnerin gefunden zu haben. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiges Motiv, das man nicht ignorieren darf, wenn man sich die unterschiedlichen Tätertypen sogar über das letzte Jahr hinaus, vielleicht auch des letzten Jahrzehnts einmal anschaut. Das ist meist ein Punkt, der gewisserweise vernachlässigt wurde, der Antifeminismus, der eventuell auch eine Rolle innerhalb dieses Weltbildes spielt, auch wenn sich das vielleicht nicht primär erstmal bei der Auswahl der Opfer des Anschlags zur Geltung kommt, sollte aber als Perspektive weiterhin in Betracht genommen werden.
Jetzt haben wir vor wenigen Tagen ja erst eine Razzia gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle erlebt. 12 Verdächtige sitzen in Haft. Da hat man jetzt oder habe ich jetzt eher den Eindruck gehabt, da geht es um konkretere Strukturen. Die haben sich verabredet irgendwann und getroffen. Ist das ein prinzipieller Unterschied? Also eine Gruppe, die sich möglicherweise im Netz dann zusammengefunden hat, aber sich dann trifft tatsächlich und eben ein Tätertypus, wie der in Hanau es zu sein scheint, der in seiner eigenen Welt lebt und seine Kontakte vor allem übers Netz hat, mit den Einschränkungen, ja, die Sie gerade gesagt haben.
Genau, diese Einschätzung würde ich teilen, dass das ein wesentlicher Unterschied ist, zumindest zu der Gruppe S, die Sie eben erwähnt haben. Also die Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen oder auch, sagen wir mal, die Assoziation mit solchen Organisationen, sei es auf Facebook, die maßgebliche Organisation und Strukturierung der eigenen Kommunikation über Messenger und über Facebook-Gruppen und auch andere Netzwerkgruppen, glaube ich, ein Unterschied, zumindest nach aktuellem Erkenntnisstand, zu dem Verhalten des Attentäters von Hanau, von dem solche Zugehörigkeiten bisher nicht bekannt sind.
Und macht das auch einen Unterschied aus, wenn wir über die Frage reden wollen, wann so jemand mit einem, wie Sie sagen, zutiefst rechtsextremistischen Weltbild und einer zutiefst rassistischen Einstellung, wann so jemand dann sich entschließt, tatsächlich Gewalt anzuwenden, in diesem Fall losgehen mit einer Schusswaffe und damit Menschen erschießen?
Das ist unglaublich schwierig, denke ich, auch für Sicherheitsbehörden. Zum einen, weil dort zum Teil noch starre Vorstellungen vorherrschen, die eher in dieser Kategorie von der Gruppe S anzusiedeln sind, also die Vorstellung, dass dort Menschen in organisierten Strukturen sein müssten, um dann erst auf dem Radar aufzutauchen. Das ist durchaus problematisch und solche einzelnen Personen, die in diesen Netzwerken aktiv sind, zu identifizieren, ist um einiges schwieriger und bedarf da auch sicherlich der Aufmerksamkeit von Zivilgesellschaft im breiteren Sinne, aber ich denke auch in einem engeren Sinne Bürgerinnen und Bürger, die aufmerksam werden, wenn solche Menschen ihre Ideologie, ihre Weltvorstellungen nach außen tragen. Und da ist auch gerade das Element der Verschwörungsideologien ein wichtiger und wesentlicher Faktor, der auch zur Gewalt treiben kann, wenn diese Menschen glauben, eine dunkle Verschwörung sei im Gange gegen sie und sie müssten aus Notwehr nun endlich zur Tat schreiten, denn es sei bereits vermeintlich 5:05 und allerhöchster Handlungsdruck sei geboten.
Nun gibt es heute viele Stimmen, die sagen, jetzt ist endgültig klar, dass die Gefahr der Gewalt von rechts massiv unterschätzt wurde. Teilen Sie diese Einschätzung in Ihrer Allgemeinheit?
Nun, ich weiß nicht, ob das jetzt erst nur mit dem Anschlag von Hanau deutlich wird. Auch Halle hat das schon gezeigt vor gar nicht allzu langer Zeit. Und man hätte auch einfach auf die Stimmen der Zivilgesellschaft schon hören können, die sich auch lautstark durchaus zu Wort gemeldet hat, dass eben nur sehr geringe Konsequenzen aus den Taten des NSU und dem damit verbundenen Prozess dann letztlich auch resultiert sind. Es ist gut, dass das endlich wahrgenommen wird, aber die vor dieser Gefahr waren zivilgesellschaftliche Organisationen bereits seit Jahren. Und ist es jetzt an der Zeit, dass zum einen der Rechtsextremismus als Priorität Nummer eins, was terroristische Anschläge in Deutschland angeht, wahrgenommen wird, dass die Sicherheitsbehörden sich auf diese neuen Organisationsformen in Formen von Radikalisierungsnetzwerken im Bereich Online darüber informieren und damit auseinandersetzen. Da sind wahrscheinlich einige Sicherheitsbehörden international auch schon vielleicht weiter als die deutschen. Und dass natürlich auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene man Solidarität ausspricht, sowohl mit den Opfern dieser Gewalt, aber auch mit potenziellen Opfern von solchen rechtsterroristischen Anschlägen.
Wenn Heiko Maas heute auch eine entschlossene Antwort der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft fordert, habe ich mich gefragt, sind sich alle der Bedrohung tatsächlich bewusst?
Das ist eine gute Frage. Da kann ich nicht für die gesamte Gesellschaft sprechen.
Aber was ist Ihr Eindruck?
Ich hoffe, dass das Resultat ist. Aber wenn es erst jetzt diesen Anschlag gebraucht hat, ich meine, es gab den Anschlag von Halle davor, es gab den Mord an Walter Lübcke, es gab das gesamte Jahr 2019 hat eigentlich gezeigt, dass rechtsextremer Terror international ein Problem geworden ist. Ich hoffe, dass entsprechende Handlungen und Konsequenzen aus diesem Anschlag jetzt dann gezogen werden in der Folge und dass das nicht als Worthülse im Raum stehen bleibt.
Jan Rathje, vielen Dank.
Sehr gerne.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another.
Diese Punchline hatte sich Elizabeth Warren ganz sicher sorgfältig zurechtgelegt für die erste Fernsehdebatte der US-Demokraten mit Michael Bloomberg auf der Bühne, dem ehemaligen Bürgermeister von New York, dem Milliardär, der hunderte von Millionen Dollar schon in den Vorwahlkampf gesteckt hat und doch erst im nächsten Monat überhaupt auf einem Stimmzettel auftauchen wird. Warum also einen arroganten Milliardär, gemeint ist Donald Trump, durch einen anderen arroganten Milliardär, gemeint ist Bloomberg, ersetzen? Alle also gegen Mike Bloomberg, das war ein wichtiges Motiv bei der Debatte der Kandidatinnen und Kandidaten in Nevada. Also habe ich Thilo Kössler morgens um 7 in die Leitung geholt und erfahren, eine gute Figur hat Bloomberg tatsächlich nicht gemacht. Ganz im Gegenteil.
Also für mich ist Michael Bloomberg der ganz klare Verlierer des gestrigen Abends. Er war der gemeinsame Gegner aller Teilnehmer. Du hast es gesagt, auf ihn konzentrierten sich zunächst alle Angriffe. Am Ende stand die Frage, wie soll so ein Kandidat wirklich gegen Donald Trump bestehen? Trump ist, wir wissen es, an sexistischen Äußerungen, an rassistischen Einwürfen, an Unverschämtheiten gegen Minderheiten eigentlich nicht zu überbieten. Aber es hat sich herausgestellt, dass Michael Bloomberg ihm nicht viel nachzustehen scheint. Elizabeth Warren hat sich zur Ankläger dieses Multimillionärs gemacht. Sie hat gesagt, ich möchte darüber sprechen, gegen wen wir antreten, gegen einen Milliardär, der Frauen als fette Weiber und pferdegesichtige Lesben bezeichnete. Ich spreche nicht über Donald Trump, ich spreche über Bürgermeister Bloomberg. Das war praktisch in der ersten Minute dieser Debatte. Sie sagte, die Demokraten würden ein gewaltiges Risiko eingehen, wenn sie einen arroganten Milliardär durch einen anderen ersetzen würden. Also da kamen doch Zweifel auf an der moralischen Integrität von diesem selbsternannten Kandidaten Michael Bloomberg, aber auch an dessen rhetorischen Fähigkeiten, denn er hat diese Anwürfe sehr schlecht pariert, er hat sehr unvorbereitet gewirkt, er ist durchgestolpert, er hat einen nervösen Eindruck gemacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er versucht, sich so in eine arrogante Körperhaltung hinein zu manövrieren. Also er hat keinen guten Eindruck hinterlassen und ich glaube, der Eindruck ist ganz allgemein so, dass er der Verlierer dieses Abends ist und dass er sich mit diesem Abend möglicherweise sehr geschadet hat. Nur das wird ihn nicht davon abhalten.
Wie viel geschadet, wollte ich gerade fragen. Wie viel hat er sich geschadet? Ist es damit schon durch mit seinen 400 Millionen, die er bisher schon ausgegeben hat und den weiteren, die er bereit ist auszugeben, wenn er dann überhaupt erstmal einsteigt in die Vorwahlrunden? Oder ist jetzt schon klar, das wird eine ganz harte Sache, dass er überhaupt noch dabei bleiben, im Rennen bleiben kann?
Also das wird sich herausstellen, Jasper. Ich glaube, er wird nicht aufgeben. So wie ich Michael Bloomberg einschätze, setzt er alles auf seine Millionen und Milliarden und macht in diesem Wahlkampf weiter. Und das hat natürlich einen ganz schlechten Effekt. Das geht natürlich nicht zu Lasten von Bernie Sanders, der sich im linken Lager durchgesetzt hat und mittlerweile die Umfragen unangefochten führt, sondern das geht zu Lasten des moderaten Lagers innerhalb der Demokraten. Und das bedeutet vor allen Dingen zu Lasten von diesem jungen Bürgermeister aus Ex-Bürgermeister aus Indiana, zu Lasten von Pete Buttigieg, der es nicht geschafft hat, sich abzusetzen auf der Seite der Moderaten. Er hat es zu tun mit Amy Klobuchar, er hat es zu tun mit Joe Biden und jetzt hat das eben auch noch zu tun mit diesem Michael Bloomberg, der ihm Stimmen abzieht. Es wird sich zeigen an diesem Samstag, ob Pete Buttigieg in der Lage ist, sich abzusetzen, ob er diesen Vorteil, den er in Iowa und in New Hampshire davongetragen hat, ob er den ausbauen kann oder nicht. Und dann ist die Frage, ob seine Kampagne endet.
Okay, wir haben darüber gesprochen, alle gegen Bloomberg, das war sozusagen das eine Motto des Abends. Jeder gegen jeden, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, ist ja das andere Motto, weil natürlich unter den anderen sich jetzt auch langsam klären muss, wer denn die größten Chancen hat, so wie ich, wenn ich dich richtig verstehe, gegen Bernie Sanders als der große Kandidat der Linken, des linken Lagers sozusagen, anzutreten. Also wie groß ist die Gefahr, dass sich die Demokraten da so weit ineinander verbeißen und zerstreiten, dass es am Ende auch wieder Trump der lachende Dritte ist?
Also es wird hier schon von einem Trump-Effekt geredet. Man erinnert sich an das Jahr 2016, als die moderaten Republikaner versuchten, sich abzugrenzen gegen Donald Trump und sich dabei furchtbar behakt haben. Und dann zog Trump unangefochten an ihnen vorbei. So scheint das jetzt gewissermaßen auch mit Bernie Sanders zu passieren. Bernie Sanders hat sich abgesetzt im linken Lager der Demokraten. Er führt, ich sagte es schon, die Umfragen an. Und das moderate Lager, das bekriegt sich gegenseitig und nimmt sich gegenseitig Stimmen weg. Da steht man sich im Weg. Und das wird natürlich zu Zeiten des fortgeschrittenen Vorwahlkampfes hier für die Kandidaten immer problematischer, denn ihnen geht so langsam das Geld aus. Und wer auf der Verliererstraße ist, das ist dieser geheime Mechanismus dieser Vorwahlen. Wer auf der Verliererstraße ist, der bekommt kein Geld mehr, der bekommt keine Spenden mehr, der bekommt keine finanziellen Mittel mehr für seine Organisation, für seine Mitarbeiter, für alles, was man in diesem Wahlkampf eben braucht. Und das ist eine dramatische Situation. Es wird sich das Feld gelichtet haben, Jasper, spätestens bis zum Super Tuesday am 3. März. Es ist davon auszugehen, dass Joe Biden, dass Amy Klobuchar im moderaten Lager alles daran setzen, bis zum Super Tuesday durchzuhalten. Aber dann wird sich das Feld unweigerlich lichten müssen.
Du hast dich ja von Anfang an auf den Weg gemacht, was diese Vorwahlen angeht bei den Demokraten. Du warst in Iowa dabei, du hast New Hampshire dir das angeguckt und bist jetzt nach Nevada gefahren. Warum ist das so wichtig, sich tatsächlich vor Ort ein Bild zu machen? Es gibt auch die Umfragewerte, die einem auch in Washington signalisieren können, wie die Dinge gerade stehen bei den Vorwahlen.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Man muss hier dabei sein, um ein Gefühl für die Stimmung bei den Wählern zu bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, bei wie vielen Veranstaltungen ich dabei war, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe. Aber ich habe Eindrücke gewonnen, die ganz konkret in krassem Widerspruch stehen zu den Umfragen, die es gestern von Seiten der Washington Post gab, wo plötzlich Michael Bloomberg auf Platz zwei gelandet ist und Joe Biden sich nach vorne geschoben hat. Nein, dieser Michael Bloomberg spielt hier überhaupt überhaupt keine Rolle. Und viele demokratische Wähler sagen, wir werden ihn nicht wählen und wir haben etwas dagegen, dass sich hier so eine Art Oligarchie der Milliardäre abzeichnet. Joe Biden hingegen ist nach meinem Eindruck völlig abgeschlagen. Und das kann man eben sehr genau beobachten. Man kann sehen, wer ist im Aufwind und wer ist im Abwind. Im Aufwind ist ganz klar Bernie Sanders. Das sind Tausende, die zu diesen Veranstaltungen kommen. Im Aufwind ist Pete Buttigieg auf der Seite der Moderaten. Da werden die Säle größer. Die Presse wird immer zahlreicher. Da kommen die prominenten Reporter hin, die TV-Reporter. Und auf der anderen Seite sind die Leute auf dem absteigenden Ast. Joe Biden zum Beispiel. Da werden die Säle immer kleiner, damit dann das wenige Publikum noch erscheint, als wären es Massen. Und das sind alles Dinge, die man hier beobachten kann und die eben durch die Umfragen nicht abgedeckt werden. Zumal bei den nationalen Umfragen, die eben keinerlei Eindruck vermitteln von dem, was hier vor Ort bei der Stimmung, in der Atmosphäre, bei den Wählern tatsächlich passiert.
Also aktuelle Station Nevada, 7 Uhr morgens bei dir jetzt gerade. Am Samstag sind die Wahlen in Nevada. Was ist dann die nächste Station?
Die nächste Station ist dann South Carolina. Tatsächlich packe auch ich die Koffer. Ich fliege zurück nach Washington und dann am Samstag gleich weiter nach South Carolina. Und in South Carolina ist es ein ähnliches Thema wie hier in Nevada. Hier in Nevada ist gewissermaßen der Testfall, wie verhalten sich die Latino-Wähler gegenüber den Kandidaten. In South Carolina geht es um die Frage der afroamerikanischen Wähler. Zum Beispiel die Frage, inwieweit hat Joe Biden da wirklich den Rückhalt von Seiten der Afroamerikaner, wie er vorgibt. Die Frage, wie kann sich Pete Buttigieg gegenüber den Afroamerikanern präsentieren. Und dann geht es in ganz kurzem Abstand, nämlich 3. März, auch schon weiter zum Super Tuesday, wo insgesamt 14 Bundesstaaten abstimmen. Und da ist dann gewissermaßen die Stunde der Entscheidung und da wird sich das Feld lichten müssen. Es ist die Frage, mit wie vielen Kandidaten die Demokraten dann tatsächlich weiterziehen zu ihrem Parteitag, zur Convention im Juni. Es sieht so aus, dass es diese Auseinandersetzung zwischen den Flügeln, zwischen den einzelnen Kandidaten sich noch hinziehen wird.
Das war der Tag an diesem Donnerstag, den 20. Februar 2020. Danke fürs Interesse, danke fürs Hören. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.